gerne auch ein Stück weit gerecht werden. Der Volkstrauertag hat eine lange Tradition in unserem Land. Er geht zurück auf das Jahr 1918, auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, wo unglaublich viel Schreckliches passiert ist, wo ganz, ganz viele Menschen ihr Leben lassen mussten und wo man diesen Tag eingeführt hat, ganz bewusst. Das sieht nicht gut aus, oder? Das wollte ich euch eigentlich nicht zeigen. So sieht es besser aus, gell? Ja. Okay, man hat diesen Tag eingeführt, ganz bewusst, um den Menschen immer wieder vor Augen zu halten, so viel Schreckliches passiert im Krieg. Mit der Idee, wenn alle daran denken, dann gibt es nie wieder Krieg. Weil sowas, so ein Schrecken will keiner mehr. Braucht nicht weit zurückzuschauen in der Geschichte, um festzustellen, dass das nicht wirklich funktioniert hat. Als das Dritte Reich begann, hat man den Volkstrauertag ganz schnell umbenannt in Heldengedenktag. Man hat gesagt, da erinnern wir uns dran, dass mutige Menschen für unser Land ihr Leben gelassen haben und das ist doch was Tolles. Und denen wollen wir nacheifern. Und wieder ist ganz viel Schreckliches passiert. Als der Volkstrauertag unter diesem Titel wieder eingeführt wurde, 1945, hat man ganz bewusst in diese Endzeit des Jahres gestellt, wo es sowieso um solche Themen geht wie Tod und Leid und Trauer. Und mit hinein in diese, auch in diese Neufassung dieses Tages hat 1945 die evangelische Kirche in Deutschland in Stuttgart das sogenannte Stuttgarter Schuldbekenntnis veröffentlicht. Da steht dann Folgendes drin: Durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden. Was wir unseren Gemeinden oft bezeugt haben, das sprechen wir jetzt im Namen der ganzen Kirche aus. Wohl haben wir lange Jahre hindurch im Namen Jesu Christi gegen den Geist gekämpft, der im nationalsozialistischen Gewaltregiment seinen furchtbaren Ausdruck gefunden hat. Aber wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Nun soll in unseren Kirchen ein neuer Anfang gemacht werden. Gegründet auf die Heilige Schrift, mit ganzem Ernst ausgerichtet auf den alleinigen Herrn der Kirche, gehen sie daran, sich von glaubensfremden Einflüssen zu reinigen und sich selber zu ordnen. Wir hoffen zudem Gott der Gnade und Barmherzigkeit, dass er unsere Kirche als sein Werkzeug brauchen und ihnen Vollmacht geben wird, sein Wort zu verkündigen und seinem Willen Gehorsam zu schaffen bei uns selbst und bei unserem ganzen Volk. Dass wir diesen neuen Anfang auch mit anderen Kirchen herzlich verbunden wissen dürfen, erfüllt uns mit tiefer Freude. Wir hoffen zu Gott, dass durch den gemeinsamen Dienst der Kirchen, dem Geist der Gewalt und der Vergeltung, der heute von Neuem mächtig werden will, in aller Welt gesteuert werde und der Geist des Friedens und der Liebe zur Herrschaft komme, in dem allein die gequälte Menschheit Genesung finden kann. Und so bitten wir in einer Stunde, in der die ganze Welt einen neuen Anfang braucht, komm, du Schöpfergeist, und erfülle uns. Ein Schuldbekenntnis. Ein Bekenntnis von Menschen, die begriffen haben, dass was gefehlt hat in den vergangenen Jahren. Dass es gefehlt hat, dass Menschen aufstehen wie damals in der Apostelgeschichte und ganz klar bekennen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dann das schreckliche Eingeständnis, wir sind ein Stück weit mitschuld an all der Misere, die dort die letzten Jahre geschehen ist. Wir sind da heute weit weg davon. Und wir haben das große Vorrecht, auch das Geschenk Gottes, dass unser Land seit vielen, vielen Jahren im Frieden lebt. Dass all diese Dinge weit zurückliegen, für vielen überhaupt nur noch graue Erinnerungen oder einfach was, was man im Geschichtsunterricht gelernt hat. Wir haben uns jetzt ein Jahr lang über Glaube im Alltag unterhalten. Und ich denke, es gehört auch zu der Frage des Glaubens im Alltag, dass ich mich immer wieder neu fragen muss, auch angesichts der Tatsache, dass auch heute sich manches meinem Glauben entgegenstellt. Wo muss denn ich mehr bekennen? Wo sollte ich vielleicht, wie es hier heißt, mutiger bekennen, treuer beten, fröhlicher glauben und brennender lieben, auch gegen den Strom der Zeit? Und deswegen würde ich heute mit euch gern ganz bewusst zurückschauen. Zurückschauen auch auf die Tatsache, dass ja, wenn das aus der Trüb rüberkommt in diesem Schuldbekenntnis, dass es ja auch die andere Seite davon gab. Es gab Menschen, die das sehr deutlich und sehr klar gelebt haben, auch in dieser ganzen schrecklichen Zeit des Dritten Reichs. Und ich glaube, dass wir von Ihnen und Ihrem Bekenntnis einiges lernen können, was wir heute in unserer Situation bekennen können und sollten. Das hat ja gleich am Anfang angefangen. 1933 haben die Nazis die Macht in Deutschland ergriffen und relativ bald darauf die berühmten Rassegesetze erlassen, die sich gegen das jüdische Volk gerichtet haben. Man hat dann ganz schnell auch versucht, auch das den Kirchen aufzuzwingen für ihre internen Regelungen, hat sie versucht, sie zu zwingen, zum Beispiel Pfarrer zu entlassen, die irgendwann mal irgendwelche jüdischen Vorfahren gehabt haben und solche Geschichten. Hat auch versucht, ihnen den Führer so mehr oder weniger als neuen Messias aufzudrücken. Und viele haben da sehr bereitwillig mitgemacht. Es gab eine große Theorie, dass sich Gott uns offenbart, natürlich zuerst in seinem Wort, aber dann auch eben in allen anderen Bereichen unseres Lebens. Und dazu zählte, so hat man gesagt, auch Dinge wie Volk und Rasse und Blut. Und so schien das alles so wunderbar zusammenzupassen. Für viele. Aber nicht für alle. 1933 hat in Wittenberg der berühmte Pfarrer Martin Niemöller mit einigen anderen zusammen den Pfarrernotbund gegründet. Aus diesem Pfarrernotbund ging später ein sehr großer Teil der Kirche heraus, der sich ganz bewusst auch getrennt hat von anderen unter dem Namen Bekennende Kirche. Und die Bekennende Kirche, die Gegenpartei, die es dann auch gab, waren die deutschen Christen, mit Betonung auf Deutsch, mehr als auf Christen. Die Bekennende Kirche hat dann ein Jahr später, 1934, in einem Vorort von Wuppertal in Barmen bei einem großen Treffen ein gemeinsames Bekenntnis verfasst. Eingegangen in die Geschichte als die sogenannte Barmer Erklärung, eines der größten Bekenntnisdokumente des 20. Jahrhunderts. Und ich dachte, heute Morgen, ich habe mir das nochmal durchgelesen, dieses Dokument, und eigentlich ist das schon fast eine komplette Predigt. Und ich glaube, dass uns das heute immer noch ganz viel zu sagen hat. Ich würde es gern mit euch heute anschauen. Wird anschauen, was die Menschen damals mit Bezug auf Gottes Wort bekannt haben und wird uns einladen, in unserer in vielen Dingen sehr viel anderen und doch in manchen Dingen auch gleichen Situationen neu zu überlegen, was ist denn unser, was ist denn mein Bekenntnis, für das ich in dieser Welt heute einstehen sollte. Gerade am Volkstrauertag wäre das doch eine gute Sache, sich neu daran zu erinnern zu lassen und neu herausfordern lassen zu diesem klaren Bekenntnis. Ich lese euch einfach. Und deswegen gibt es die vielen Punkte auf eurem Predigtzettel. Ich habe euch die Bibelverse draufgeschrieben, die diese Barmer Erklärung immer wieder zitiert. Und ich lese euch den Rest dazu vor, wenn es dann bei mir hier weitergeht. Das ist nämlich schon viel zu weit. Genau. 1. Korinther, Kapitel 1. Nee, Quatsch, jetzt. Johannes, Kapitel 14, Vers 6. Ganz bekannter Vers. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, spricht derselbe Jesus Christus, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und Räuber. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, heißt es dazu, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Gemeinde als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem Wort Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Jesus Christus ist das eine Wort Gottes. Und ich glaube, dieses Bekenntnis ist ganz aktuell. Denn andere große Ideen, davon gibt es auch in unserer Welt genug. Dinge, die Leute anziehen, denen sie nachlaufen und die oft einen ähnlichen, wenn nicht sogar einen gleichen oder stärkeren Stellenwert bekommen wie der Glaube, die gibt es in Hülle und Fülle. Ob das irgendwelche politischen Theorien ist, ob das der Konsum ist und die Tatsache, dass ich abgesichert sein muss, dass es mir gut gehen muss, dass ich bestimmte Sachen einfach haben muss in unserer Zeit. Es gibt so viele Dinge, die scheinbar so wichtig sind in unserer Zeit. Vielleicht dürfen wir uns, müssen wir uns wieder neu auch durch unsere Väter zurückerinnern lassen zu diesem Bekenntnis, dass nur Jesus Christus allein das eine Wort Gottes ist und dass es nichts und niemand geben kann und darf, das jemals einen ähnlichen Stellenwert einnimmt wie Jesus. Das heißt, mein Bekenntnis muss und sollte lauten, gegen alle Strömungen der Welt, nur Jesus ist wichtig. Alles andere hat sich ihm unterzuordnen. Es gibt sicher viele Dinge, die nachdenkenswert sind, die sicher interessant sind, sich damit zu beschäftigen, weil manchmal hat es auch mit Weisheit zu tun, dass man über das eine oder andere sich schon seine Gedanken macht. Aber über allem anderen steht immer Jesus Christus. Und das kommt zurück auf das Bekenntnis der Apostel in der Apostelgeschichte, die sagen, wenn dieser Jesus Christus mir was sagt und jemand anders sagt etwas dagegen, dann gibt's für mich nichts zu überlegen. Nur Jesus ist wichtig. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt, ist das eine Wort Gottes, denn er ist der eine, der uns Zugang gibt zum Vater. Es gibt keinen anderen Weg, es gibt kein anderes Modell, es gibt nichts anderes, was im Leben irgendwie mich weiterbringt auf dieses Ziel zu, für das Gott mich geschaffen hat, als nur Jesus Christus allein. Und das heißt, an ihm muss sich alles messen lassen. Jede Lebensentscheidung, jeder Gedanke, jedes Lebensmodell, das ich aufstellen könnte, jedes Thema, das interessant sein könnte oder nicht, jedes Ding, das ich tun könnte oder lassen, muss sich dieser Frage, dieses einen Jesus stellen. Ist das mit Jesus oder nicht? Er allein ist das Zentrum. Nur Jesus ist wichtig. Da gehört Mut dazu, sowas zu bekennen. Da hat schon damals Mut dazu gehört. Denn was dann kam an Argumenten schon zur damaligen Zeit, das war durchaus wohl formuliert. Da haben viele sich drauf eingelassen und man konnte auch die ganze nationalsozialistische Ideologie, so schien es damals am Anfang, irgendwie schon mit hineinziehen in diesen Glauben und sie irgendwie damit begründen und vereinbaren. Gegen diesen Versuch steht dieses Bekenntnis, nur Jesus ist wichtig. Und das möchte ich bekennen, ganz klar, deutlich und für alle sichtbar und hörbar soll mein Leben sich an ihm ausrichten. Nur Jesus ist wichtig. Zweitens, muss ich mal warten, bei mir geht es irgendwie ein bisschen langsamer weiter. Jetzt kommt der Korinthervers, durch Gott seid ihr in Jesus Christus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Die bekennenden Christen in der damaligen Zeit haben dazu geschrieben, wie Jesus Christus Gottes Zuspruch der Vergebung aller unserer Sünden ist. So und mit gleichem Ernst ist er auch Gottes kräftiger Anspruch auf unser ganzes Leben. Durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt zu freiem, dankbaren Dienst an seinen Geschöpfen. Deshalb verwerfen wir die falsche Lehre, als gäbe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären. Bereiche, in denen wir nicht der Rechtfertigung und Heiligung durch ihn bedürften. Kurz zusammengefasst heißt dieses Bekenntnis, mein ganzes Leben gehört Jesus ohne Vorbehalte. Und das entscheidende Wort in diesem Satz ist das Wort Ganzes. Und damit sind wir mittendrin im Glaube im Alltag. Denn Jesus Christus gehört eben nicht nur mein Sonntagmorgen. Ihm gehören nicht nur die 10 oder 15 oder ganz ehrlich manchmal vielleicht auch bloß 2 Minuten, die ich ihm an einem normalen Wochentag dann irgendwann reserviere, um mit ihm zu reden und aus seinem Wort zu lesen. Ihm gehören nicht bloß die besonderen Momente, die ich mit anderen verbringe, die das Gleiche glauben, und wo wir über ihn reden, sondern ihm gehört eben auch alles andere. Jesus kann ich nur ganz oder gar nicht gehören. Und es klingt vertraut und sowieso haben wir da jetzt ein ganzes Jahr drüber geredet, aber es ist trotzdem auch wieder neu eine Herausforderung, weil gedanklich doch oft was ganz anderes stattfindet. Weil ich sich da doch oft ertappe, dass ich trenne zwischen, ich sag mal, den heiligen Momenten und dem Rest des Lebens. Zwischen Glaube eben und Alltag. Dabei, so haben wir ein Jahr lang jetzt beredet miteinander, sollte das doch eins sein und nicht zwei Dinge. Glaube und Alltag sollten gegenseitig sich durchdringen und sich ergänzen, mit dem Glauben dabei als dem, der den Alltag prägt und verändert. Mein ganzes Leben gehört Jesus ohne Vorbehalte. Es darf da keine Bereiche geben, die man ausklammern kann. Wo man dann halt anders denkt. Wo man sagt, diese Sache, weißt du, die betrachte ich jetzt einfach mal nicht als Christ, sondern als, ich weiß nicht, normaler Mensch, Bürger, interessierter an irgendwas, eigenständiger Denker, keine Ahnung. Ich kann nicht Teile meines Lebens rausnehmen und sagen, in dem Moment bin ich nicht Christ, sondern da bin ich halt was anderes. Entweder ich gehöre zu Jesus oder ich gehöre ihm nicht. Und da möchte ich mein eigenes Bekenntnis noch viel lauter hören. Mein ganzes Leben gehört Jesus ohne Vorbehalte. Natürlich ist das andere oft einfacher. Es gibt Bereiche unseres Lebens, die sind sehr viel einfacher zu leben, gerade mit anderen, mit kritischen Menschen auch zusammen, wenn ich den Glauben außen vor lasse. Wenn ich da einfach nicht drüber nachdenke in diesem Moment, nicht drüber rede, nichts bekenne und nichts tue, sondern einfach so mitmache, dabei vielleicht gar nichts Schlimmes tue in diesem Moment, aber eben auch nichts Glaubendes. Mein ganzes Leben gehört Jesus ohne Vorbehalte, ist die Einstellung der Apostel, denen es vielleicht auch einfacher gewesen wäre, in diesem Moment vor dem Hohen Rat den Glauben einfach mal außen vor zu lassen. Sich als einfache Bürger Jerusalems zu überlegen, dass es vielleicht doch besser ist, in bestimmten Momenten einfach den Mund zu halten und man kann ja dann bei anderer Gelegenheit drüber reden. Mein ganzes Leben gehört Jesus ohne Vorbehalte, gilt auch vor dem Hohen Rat. Gilt auch vor Menschen, die sich sehr feindselig dem gegenüberstellen. Es gilt immer, in jedem Moment, eben ohne Vorbehalte. Wie Jesus Christus Zuspruch der Vergebung all unserer Sünden ist, so ist er auch Gottes kräftiger Anspruch auf unser ganzes Leben. Lasst uns das doch bekennen, noch viel lauter und deutlicher und vor allem, lasst uns leben. Drittens, meine Aufgabe ist es, Jesu Liebe zu den Menschen zu bringen. Dazu liest die bekennende Kirche damals aus dem Epheserbrief, dem 4. Kapitel, den Vers 15 und 16. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist. Und sie bekennt dazu, die christliche Kirche ist die Gemeinde von Brüdern, in der Jesus Christus in Wort und Sakrament durch den Heiligen Geist als der Herr gegenwärtig handelt. Und ich füge hier eine Fußnote hinzu, das wurde von evangelisch-landeskirchlichen Brüdern und Schwestern geschrieben, deswegen steht da das Wort Sakrament drin, da reden wir anders mal drüber, nicht heute Morgen. Ja? Das könnt ihr euch wegen mir wegdenken, dann passt's. Sie hat mit ihrem Glauben wie mit ihrem Gehorsam, mit ihrer Botschaft wie mit ihrer Ordnung mitten in der Welt der Sünde, als die Kirche der begnadigten Sünder, zu bezeugen, dass sie allein sein Eigentum ist, allein von seinem Trost und von seiner Weisung in Erwartung seiner Erscheinung lebt und leben möchte. Wir verwerfen die falsche Lehre, als dürfe die Kirche die Gestalt ihrer Botschaft und ihrer Ordnung ihrem Belieben oder dem Wechsel der jeweils herrschenden weltanschaulichen und politischen Überzeugungen überlassen. Ja, die Gestalt der Kirche, was Gemeinde überhaupt ausmacht, wie Gemeinde aussieht und so, das ist ja was, was auch uns noch heute beschäftigt. Die Zeiten haben sich geändert, damals ganz stark, heute auch wieder ganz stark. Und immer wieder neu wurden Christen mit der Frage konfrontiert, was heißt es denn, unseren Glauben jetzt in dieser Situation zu leben? Welche Formen nimmt das an? Was macht man denn als Christ und was macht man nicht? Wie leben wir auch gemeinsam Gemeinde in dieser Zeit? Auch so, dass es ankommt in der Welt bei den Menschen, was Gott von uns möchte. Und diese Formen haben immer wieder, nicht nur damals und heute, sondern über die Jahrhunderte der Kirchengeschichte hinweg, sich verändert. Hinter alledem bleibt dann aber auch die zweite Frage immer wieder neu zu stellen, nämlich, was darf sich denn nicht verändern? Das Ganze ist ja nicht irgendwie völlig beliebig oder sonst was. Wenn wir dann in 200 Jahren einen Kleintierzuchtverein hier haben, dann sagen wir, das ist jetzt halt Gemeinde, das hat sich geändert, was wir machen. Ja? Sondern irgendwo muss ja dann Gemeinde auch Gemeinde Jesu bleiben. Und die Frage steht dahinter, wo sind denn die Punkte, an denen das sich festmacht, was Gemeinde noch ausmacht? Das war damals eine ganz aktuelle Frage, auf die die deutschen Christen dann zum Beispiel eine ganz andere Antwort gefunden haben. Uns heute stellt sich diese Frage immer wieder neu. Jetzt kann man lange streiten und viele theologische Diskussionen führen, aber es gibt zwei Punkte, an denen kommt man nicht vorbei für die Gemeinde Jesu, weil auch Jesus selbst diese Punkte immer wieder betont. Das eine, das haben wir schon gehört in den Bekenntnissen vorher, ist er selbst. Jesus Christus, der eine Herr seiner Gemeinde, an dem sich alles festmacht. Und wenn es nicht mehr um ihn geht, dann ist es alles Mögliche, dann ist es irgendein Verein, aber dann ist es nicht mehr die Gemeinde Jesu. Das zweite ist das Gegenstück dazu. Das zweite sind die Menschen. Das zweite ist der Grund, warum dieser Jesus Christus, Herr und Gründer unserer Gemeinde, überhaupt auf diese Welt gekommen ist. Nämlich wegen der Menschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das war der Grund. Nicht um irgendwelche religiösen Praktiken zu begründen oder sonst was, sondern um seine Liebe zu den Menschen zu zeigen. Und diesen Auftrag gibt er uns weiter. Als er zum Vater geht, da sagt er, jetzt seid ihr dran. Wir haben es letztes Mal wieder neu gelesen aus der Bergpredigt zusammen, dass es das Zeichen ist der Christen, woran man sie erkennt, dass sie nicht nur sich untereinander, sondern sogar die Menschen, die gegen sie sind, dass sie die lieben von ganzem Herzen. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe, schreibt Paulus im Epheserbrief. Und unsere Brüder und Schwestern zur damaligen Zeit haben gemeinsam neu bekannt, dass das allein der Auftrag der Kirche sein kann. In der Welt der Sünde als die Kirche der begnadigten Sünder zu bezeugen, dass sie allein sein Eigentum ist. Von seinem Trost und seiner Weisung in Erwartung seiner Erscheinung zu leben und zu zeugen. Das ist der Auftrag. Und das muss auch mein Bekenntnis neu werden und sein. Meine Aufgabe vor allem anderen ist es, Jesu Liebe zu den Menschen zu bringen. Das ist es, worum es geht. Das Wesentliche, das nicht aufgegeben werden kann. Dieser Jesus, der Herr und der einzige Herr, der muss den Menschen begegnen. Und das will er machen durch mich. Herr, lass dieses Bekenntnis noch viel deutlicher leuchten in die Welt, gerade durch unser Leben. Viertens, Jesus Christus spricht, Matthäus Kapitel 20, Vers 25 und 26, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und unsere Geschwister 1934 bekennen dazu, die verschiedenen Ämter der Kirche begründen keine Herrschaft der einen über die anderen, sondern die Ausübung des der ganzen Gemeinde anvertrauten und befohlenen Dienstes. Wir verwerfen daher die falsche Lehre, als könne und dürfe sich die Kirche abseits von diesem Dienst besondere, mit Herrschaftsbefugnissen ausgestattete Führer geben und geben lassen. Wenn es ein Ding gibt, mit dem der Feind über all die Jahre, in denen es Menschen schon gibt, immer wieder geschafft hat, gute Menschen, die mit besten Absichten Gott nachfolgen wollten, zu Fall zu bringen, dann ist das die Frage der Macht. Das war immer was Verlockendes, auch für die Gemeinde Jesu. Das ist immer im Mittelalter ganz groß, ne, wo man hier vom christlichen Reich gesprochen hat und in Wirklichkeit ganz viel, was sich als Kirche bezeichnet, nur dazu gedient hat, eigene Macht zu sichern. Das sehen wir in dieser Zeit, als plötzlich der Führer, der Selbsternannte des Volkes, auch der Führer der Kirche werden will. Und im Gegenzug Macht und Einfluss anbietet, wie die Kirche es vielleicht vorher sich nur erträumen konnte. Aber es ist keine gute Macht, kein guter Einfluss im Sinne davon, dass hier Gottes Auftrag dann mehr erfüllt wird. Sondern es ist genau das Gegenteil. Es ist die verlockende Falle des Feindes, die er stellt. Der Auftrag Jesu Christi lautet nämlich ganz anders. Er sagt, wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Das sagt er in Matthäus 20, und wer weiterliest, wer drumherum liest, der weiß ganz schnell, dass Jesus das selbst dann am deutlichsten vormacht. Als er vor seinen Jüngern auf die Knie geht und ihre dreckigen, schmutzigen, stinkigen Füße wäscht, wie sonst nur ein Sklave macht. Ganz praktisch. Und der Menschensohn, sagt er dann nach dem Markus-Evangelium im gleichen Moment, der Menschensohn ist nicht gekommen, um zu herrschen, sondern um zu dienen. Das macht er uns vor. Und dazu beruft er uns. Auch das muss wieder neu und viel stärker mein Bekenntnis werden. Ich bin hier, um den Menschen zu dienen. Wir sind nicht hier, um irgendwas darzustellen. Wir sind nicht hier, um uns selber zu produzieren oder groß zu machen, sondern Gott schickt uns mit diesem Auftrag, anderen Menschen zu dienen. Und wenn es sein muss, sich dazu auch ganz klein zu machen. Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Fünftens. Fürchtet Gott, schreibt Petrus im ersten Brief, im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 17. Fürchtet Gott, ehrt den König. Das ist mal ein kurzer Satz, wo das alles zusammenfasst. Und das Bekenntnis 1934 dazu lautete, die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichem Vermögen unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen. Die Kirche erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott die Wohltat dieser seiner Anordnung an. Sie erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten. Sie vertraut und gehorcht der Kraft des Wortes, durch das Gott alle Dinge trägt. Wir verwerfen aber die falsche Lehre, als solle und könne der Staat über seinen besonderen Auftrag hinaus die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens werden und also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne sich die Kirche über ihren besonderen Auftrag hinaus als staatliche Art, staatliche Aufgaben und staatliche Würde aneignen und damit selbst zu einem Organ des Staates werden. Fürchtet Gott und ehrt den König. Bringt uns zurück auf eine ganz große Spannung, in der wir leben, fast sozusagen in zwei verschiedenen Welten zur gleichen Zeit. Wir haben auf der einen Seite die Welt, die uns umgibt, mit all ihren Ordnungen, mit all den Mächten, die dort herrschen, und auch mit der Tatsache, dass Gottes Wort uns immer wieder sagt, dass jede Regierung auf dieser Welt letztlich auch ihre Autorität von Gott bezieht und wir dieser Autorität untertan sein sollen. Auf der anderen Seite aber auch dieses Wissen, wir haben einen eigenen König. Einen König, der viel größer und mächtiger ist und viel wichtiger, das haben wir schon bekannt, als jede Macht auf dieser Welt, Jesus Christus, dem sich alles unterordnen muss. Und mitten hinein in diese Spannung setzt uns Jesus, denn er macht uns zu Kindern Gottes und zu seinen Dienern und zu Bürgern seines Reiches. Und dann, wo es gerade so schön und schnuckelig und gemütlich war, da schickt er uns als solche Menschen wieder hinein in diese Welt. Und jetzt sind wir Teil von beidem. Und mit dieser Spannung müssen wir leben. Das ist Gottes Auftrag. Man kann es auf ganz verschiedene Arten versuchen zu lösen und viele versuchen das gerne, indem sie sich dann einfach aus einem der zwei zurückziehen. Wenn man als bekennender Christ dann weiß, dass es sich nicht gut ist, aus dem Reich Gottes zurückzuziehen, dann zieht man sich im Zweifelsfall aus der Welt zurück. Und dann machen wir unseren heiligen Club und das andere kümmert uns alles nicht und dann gehen wir an Gottes Auftrag vorbei, denn er hat uns in diese Welt hineingeschickt. Es gibt einen Grund, warum Jesus noch nicht gekommen ist und uns alle schon zu sich geholt hat. Weil er eine Aufgabe für uns hat in dieser Welt. Auch wenn es wesentlich einfacher und schöner wäre für uns persönlich, wenn er jetzt schon gekommen wäre. Aber es geht halt nicht nur um uns. Es geht ja auch um die anderen. Die andere Lösung ist, dass man versucht, aus den zwei einfach eins zu machen. Das hat man im Mittelalter schon versucht, dass man sagt, das hier ist jetzt alles Gottes Herrschaft, die Kirche im Namen Jesu herrscht jetzt über alles. Man hat die Leute zwangsverpflichtet zum Glauben, aber Glaube hat mit Zwang eben nichts zu tun. Man hat versucht, die Macht zu ergreifen. Und ganz ehrlich, so manche Tendenzen beobachte ich ja heute noch in der Richtung. Wenn ich so manche christlichen Publikationen lese, dann habe ich schon so den Eindruck, dass, auch wenn das weit weg ist von unserer Realität in diesem Land, aber viele Christen das noch gern täten, wenn sie könnten. Ja? Also wenn dann so die eine oder andere Partei, die sich als christlich bezeichnet, tatsächlich mal gewählt würde und dann auch noch an die Regierung käme, dann wären da ganz schnell ganz viele wieder dabei zu sagen, und jetzt schreiben wir allen vor, was sie zu glauben und zu leben haben. Das ist auch nicht Gottes Auftrag an uns. Ich bin als Diener Jesu in diese Welt gesandt, dieses Bekenntnis steht und bleibt und nimmt mich aus dieser Spannung nicht raus, denn in diese Spannung stellt mich Gott selbst rein. Und das heißt, ich muss immer wieder neu definieren, wie ist meine Beziehung zu dieser Welt, genauso wie meine Beziehung zu Jesus. Und das heißt, ich muss mich auch als Apostel vor dem Hohen Rat in diesem Moment neu fragen, wie sieht es aus, wenn ich auf der einen Seite den Gesetzen dieser Welt folgen kann, aber mir jetzt verboten wird, über Jesus zu reden. Genau wie ich dann rausgehe und sage, hier gehorche ich dieser Regierung nicht, das mir aber trotzdem nicht das Recht gibt, im nächsten Moment auf dem Behindertenparkplatz zu parken, weil dieser Regierung gehorche ich ja nicht, sondern Gott. Versteht ihr? Das ist ständig wieder neu, diese Fragestellung, weil sich diese Spannung nicht auflösen wird. Fürchtet Gott und ehrt den König und bekennt es neu gemeinsam. Ich bin beides als Diener Jesu in diese Welt gesandt. Und dann sechstens und letztens. Jesus Christus spricht, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und aus 2. Timotheus 2, Vers 9, Gottes Wort ist nicht gebunden. Der Auftrag der Kirche, in welchem ihre Freiheit gründet, besteht darin, an Christi statt und also im Dienst seines eigenen Wortes und Werkes, durch Predigt und Sakrament die Botschaft von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne die Kirche in menschlicher Selbstherrlichkeit das Wort und Werk des Herrn in den Dienst irgendwelcher eigenmächtig gewählter Wünsche, Zwecke und Pläne stellen. Jesus Christus spricht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist eine tolle Zusage, wenn man in eine dunkle Zeit hineingeht. Manche der Menschen, die das bekannt haben damals, die haben erfahren, was es heißt, Jesus Christus bei uns bis ans Ende, auch in einem sehr tragischen und schmerzhaften Ende. Aber die Glaubenszeugen, die uns überliefert sind aus dieser Zeit, die bezeugen auch, wie sie es erlebt haben, dass Jesus wirklich dabei war. Bei denen, die standhaft blieben, zum Teil auch bis zum Tod. Jesus Christus sagt diesen Satz nicht ins Leere hinein, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, sondern er verknüpft diesen Satz direkt mit dem Auftrag, den er uns gibt. Das gehört zusammen, das kann man nicht trennen. Er sagt nicht, ich bin bei euch, wenn ihr da sitzt und nichts tut, sondern er sagt, ich bin bei euch da, wo ihr geht und da, wo ihr euch senden lasst von mir, mit all den Herausforderungen, die das bringt. Und ich glaube, wir haben es heute da im Vergleich zu Menschen 1934 sicher sehr viel einfacher. Aber trotzdem haben wir die Herausforderungen unserer Zeit. In diese Momente, in diese Schwierigkeiten, in diese Spannungen hinein schickt uns Jesus, auch in dem Wissen, dass es nicht einfach werden wird. Aber er schickt uns mit dieser Zusage, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wer diese Zusage verstanden hat, der kann mit unseren Brüdern und Schwestern damals bekennen, dass der Auftrag der Gemeinde als Ganzes und mein Auftrag als Person sich nicht geändert hat. Und der kann sich mit ihnen hinstellen und sagen, ich werde Gottes Auftrag erfüllen. Komme, was wolle, egal was passiert, ich halte zu ihm. Ich bleibe ihm treu, ich lass mich da nicht verbiegen. Und ich weiß, er ist bei mir alle Tage bis an der Weltende. Keiner von uns weiß, was passiert. Keiner von uns weiß, was kommt. Im Moment, auch wenn es manche Widerstände auch gibt gegen den Glauben, haben wir sehr viel Freiheit. Und wir können Gott nur danken für das, was wir haben. Wir haben auch keine Garantie dafür, dass es so bleibt. Vielleicht wird sich sehr viel ändern in den nächsten Jahren. keiner von uns weiß es. Aber eine Sache weiß ich sicher, Jesus Christus ist dabei bis zum Ende. Und was er sucht und braucht heute, genauso wie 1934, sind Menschen, die bereit sind, für diesen Glauben einzustehen. Sind Menschen, die bereit sind, ein klares Bekenntnis zu diesem Jesus immer in jedem Moment zu haben. Menschen, die für ihren Glauben notfalls auch bereit sind, ganz viel zu lassen. Gerade heute am Volkstrauertag sollten wir nicht einfach all die Geschichte wegwischen und froh darüber sein, dass es uns heute besser geht, sondern wir sollten uns herausfordern lassen von den Menschen, die uns vorausgegangen sind, im Glauben mutiger zu bekennen, treuer zu beten, fröhlicher zu glauben und brennender zu lieben, auch in unserer Zeit, und ein festes Bekenntnis zu unserem Herrn niemals zu vergessen. Möge er uns dabei helfen. Jesus, wir kommen zu dir. Und es ist heute Morgen einfach, sich zu dir zu bekennen. Das ist uns bewusst. Trotzdem tun wir es. Wir kommen zu dir als unserem Herrn, als dem Wichtigsten, dem Zentrum, das nichts und niemand jemals wegwischen darf. Und wir bitten, Herr, wie es deine Jünger getan haben damals, bitten wir heute, stärke unseren Glauben. Es ist einfach, hier und heute Morgen im Gottesdienst zu glauben. Es ist oft was ganz anderes in unserem Alltag. Und wenn wir ein Jahr lang über Glaube im Alltag geredet haben, möchten wir diese Herausforderung ja annehmen. Wir möchten dieses klare Bekenntnis zu dir sagen und leben. Aber du siehst, wie schwer es uns oft fällt. Komm du mit deinem Heiligen Geist und mach uns stark in diesem Glauben. Wir stellen uns auf dein Versprechen, dass du bei uns bist an jedem Tag, bis an das Ende der Welt. Und wir möchten dich hochhalten, möchten dich bekennen vor der Welt, egal was es uns kostet. Mit deiner Hilfe möchten wir vorwärts gehen und als klare Zeugen deiner Liebe und Gnade in dieser Welt leben und leuchten. Hilf du uns dazu, Herr. Amen.